Herzlich willkommen zu Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben. Präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Und hier ist Jochen Bendel.
Hier sind wir auch schon wieder. Hallihallo, hallöle.
Hallihallo, hallöle.
Wir müssen uns mal so richtig motivieren.
Ich werde jetzt auch richtig laut.
Ja,
gut. Weil, um ehrlich zu sein, haben wir jetzt eine Stunde schon Podcast aufgenommen und haben dann gemerkt, das Gerät hat nicht wirklich gut aufgenommen.
Nee, die Speicherkarte war voll.
Und jetzt muss ich zu meiner Verteidigung sagen, ich habe ja jetzt schon ein Riesenglas Weißweinschorle getrunken.
Und eins.
Nachdem ich ja jetzt die Podcast-Folge selber schneide und ich letztes Mal so meine Stimme analysiert habe und gemerkt habe, wie oft ich Worte verschlucke, falsche Artikel setze oder einfach meine Aussprache extrem so klingt, als hätte ich den Mund voller Speichel.
Willst du aufhören zu trinken?
Nö. Aber da habe ich mir vorgenommen, auf jeden Fall klarer in meiner Aussprache zu werden. Mhm. Aber jetzt mit 1,5 Glas Weißweinschorle ist das schon wieder passé.
Gut, können wir eigentlich nochmal die Runde starten. Das ist ja aber auch schön, einfach nochmal anzufangen. Guck mal, dann setze ich das alles nochmal, was wir gerade so
positiv
hier ist doch schön, bequasselt haben und dann ist man einfach nochmal so richtig schön im Flow. Wenn man das immer machen könnte im Leben, nochmal auf Stopp, Pause.
Ist so schlimm, man sagt ja immer, das gesprochene Wort kann manchmal so wehtun und es ist das Schlimmste, weil du kannst es nie zurücknehmen. Und es ist manchmal wirklich schlimm. Na, das ist einfach schlimm. Aber gut, jetzt sind wir wieder neu am Start. Ich würde mir ja wünschen, dass jetzt, nachdem die Leute merken, wie viel Mühe wir uns geben, dass alle mal ganz kurz in ihre Bewertungsraster gehen und uns 5 Sterne geben.
Das fände ich mal.
Weil die sagen, oh, die Jungs, ne? Jochen ist ab morgen in Berlin, Frühstücksfernsehen, dann Köln, Promi Big Brother, der hat jetzt schon die Kisten alle gepackt zu Hause. Oh, da nehmen wir uns mal die 10 Sekunden Zeit, noch nicht mal 5 Sekunden und geben 5 Sterne.
Meinst du, die machen das? Meinst du?
Oh, ich würde es mir so wünschen. Weil mir macht der Podcast Spaß, ich liebe das.
Ja, mir auch.
Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir auch ein bisschen Feedback.
Und wir hatten ja auch eine spannende Woche.
Es war
wieder richtig viel los.
Oh Gott, wir haben ja jetzt wirklich 3 Hunde seit 3 Monaten. Mhm. Und jeder, den wir kannt haben und immer noch kennen. Guck, das meine ich mit meinen komischen Versprechern. Jeden, den wir kennen, hat uns ja gesagt, 3 Monate, so Pi mal Daumen, ist die magische Zeit. Dann hat sich alles ein bisschen eingegroovt. Und was soll ich sagen? Es ist so.
Ja,
es ist so.
Und ich
bin jetzt, wenn Snoopy und Gizmo allein im Flur stehen, sehe ich Gizmo plötzlich nicht mehr am Marterpfahl hängen und Snoopy seine Reißzähne in ihn bohren, sondern ich bin ganz entspannt.
Der weise alte Mann hat immer noch...
Meinst du jetzt mich?
Nein, ich meine den Gizmo.
Ach.
Der weise alte Mann hat immer noch die Krone auf und herrscht hier... Man muss ja dazu sagen,
du meinst mich, du hast mich mit Mitte 20 kennengelernt, jetzt hast du ja so einen grauen Fuchs vor dir sitzen.
In stiller Souveränität über alles.
Ja, das ist wirklich, das habe ich gestern noch zu dir gesagt, das ist Wahnsinn, wie dieser alte Mops so eine Macht über den Gizmo hat, dass der immer noch, dass
Snoopy
wir es
hat.
Geschafft haben. Ach so, was habe ich gesagt?
Über den Gizmo.
Ich sag ja, die weiß man schon. Aber es ist ja wirklich krass, wie der das geschafft hat. Und auch, wir können uns auch selber auf die Schulter klopfen, weil viele haben zu uns gesagt, Leute, das wird noch kippen. Der Snoopy wird irgendwann den Gizmo in Frage stellen. Ja. Gut, jetzt können wir jetzt nach 3 Monaten auch noch nicht die Hand für ins Feuer legen. Aber ich habe ein gutes Gefühl, wir haben es zumindest geschafft, dass in diesen 3 Monaten nichts passiert ist zwischen denen. Und das haben wir geschafft durch gutes Management.
Ja, und es hat sich ja auch im Grunde nichts aufgebaut bei denen. Ich glaube, das ist immer so das Wichtigste, dass man so merkt, okay, nicht, dass der Snoopy so einen Counter hat und sagt, okay, jetzt warte ich noch so ein bisschen und da baut sich irgendwas auf und irgendwann, das ist wie so ein Luftballon, wo man immer Luft reinpustet und irgendwann platzt das Ding, sondern das hat sich gut eingerenkt und, sage ich mal so, ja, wir sind trotzdem immer noch wachsam, wenn alle Hunde zusammen sind und gucken und managen, wie du schon gesagt hast. Aber wir vertrauen auch immer mehr und das ist auch ein ganz, ganz tolles
Gefühl. Ich vertraue viel mehr. Ich bin jetzt viel wachsamer wegen was ganz anderem.
Mhm.
Ich meine, man muss ja sagen, die Situation, wir hatten jetzt wirklich eine richtig krasse Woche. Ne?
Ja.
Ich meine, bei unser Leben, wenn ich überlege, als wir die erste Podcast-Folge hier aufgenommen haben, war mein großes Thema, ob meine Teppichfransen oben gekämmt sind.
Ich erinnere
oder nicht.
Mich.
Und wie die Hunde dagegen laufen. Das war mein großes Thema vor 3 Monaten.
Und diese jetzt Woche bist du mit dem Farbeimer durchs Haus geschlichen.
Bin ich nicht nur mit dem Farbeimer durchs Haus geschlichen, sondern mit einer Zahnbürste, um Hundekotze zwischen den Holzdielen hier rauszufriemeln, um dann mit Zewa Wisch und Weg Hundehaufen einzusammeln und Urin wegzuwischen und dich anzukacken, dass du mit Glasreiniger auf unseren Holzdielen ständig Hundeurin wegwischst und damit das Öl vom Boden nimmst und damit schön die Dielen empfindlich machst und die ganze geölte Schicht abkratzt.
Ich habe aber eine Lösung dafür gefunden, nämlich Rüdenwindeln.
Rüdenwindeln, was für mich wirklich ein krasser Schritt war irgendwie.
Ja.
Weil wir haben jetzt im Gizmo Windeln angezogen.
Er hat irgendwie vor 4 Tagen angefangen, es laufen zu lassen plötzlich. Also er hat ja draußen immer noch kontrolliert gepinkelt, ganz normal, ist halt rumgeschlichen, geschnüffelt und plötzlich hat er das nicht mehr gemacht, hatten wir nicht das Gefühl, sondern es lief eigentlich nur noch hier überall, wenn du ihn hochgehoben hast, wenn er aufgestanden ist, wenn er da stand und da haben wir uns richtig Sorgen gemacht und das war auch so ein Moment, also für mich war das so, als ob mir auch einer so ein Dolch ins Herz stößt, weil ich mir gedacht habe, so, boah, was passiert jetzt plötzlich? Jetzt läuft das total aus dem Ruder. Mhm. Wo führt das hin?
Ich glaube, wir hatten da beide ganz unterschiedliche Emotionen. Ne? Also ich glaube, ich habe halt echt einen Sauberkeitstick, ne?
Ja.
Den ich aber jetzt gut überwinden konnte durch diese Dreierkonstellation. Ich finde, das, was wir jetzt für Themen hier haben, also ich bin ja ein ganz anderer Mensch als vor 3 Monaten.
Das stimmt.
Da hat mich Snoopy echt gut therapiert, beziehungsweise eigentlich muss ich ja sagen, der Gizmo mich jetzt auf seine alten Tage noch therapiert. Er könnte eigentlich ein Psychologiestudium abgeschlossen haben,
hat mit dem, was er mit mir geschafft hat. Ich denke,
er hat das heimlich gemacht, das online, ohne dass wir es mitbekommen haben.
Aber die Frage ist ja trotzdem, ich meine, es gab ja diese eine Situation hier.
Ich wache morgens auf, also es ist ein Tag war das, oder ein paar Stunden. Ich wache morgens auf, gehe joggen und bevor, also oder ziehe mich an, um joggen zu gehen. Das Erste, was ist, der Gizmo kotzt ins Schlafzimmer. Okay, er kotzt zwischen die Dielen, ich mache die Kotze zwischen den Dielen weg und denke mir so, oh, bitte nicht. Okay. Dann denke ich mir, ach, motivier dich, geh joggen, fertig, ich gehe los, gehe laufen, komme nach Hause. Der Gizmo steht Mutterseelen allein hier im Esszimmer. Pampers ist ihm runtergerutscht.
Ja.
Du sitzt im Arbeitszimmer, arbeitest, hast es nicht gemerkt. Und ich sehe das und ärgere mich. Und der ganze Boden ist voll gepisst. Und ich glaube auch noch voll gekackt, aber das weiß ich nicht mehr. Und in dem Moment, wo ich reinkomme, voll nass geschwitzt, ich mir denke, oh Gott, du wirst eh gerade krank.
Du wolltest ja nur unter die Dusche
eigentlich.
Du
kriegst kalten Schweiß, ich wollte eigentlich duschen, ich war richtig genervt. Sitze, komme rein und sage zu dir, was ist das bitte? Ist dir das nicht aufgefallen?
Du und hast es lauter gesagt und ich hab's, also ich hab's schon, es ist mir durch und durch gegangen.
Ja, ich weiß. Du bist dann panisch gekommen, hast den Gizmo hochnehmen wollen. Und in dem Moment, wo du den Gizmo hochnimmst.
Weil der Snoopy irgendwie plötzlich, alle Hunde
ja,
standen
du,
zusammen.
Nee, du wolltest ihn hochnehmen. Der Snoopy ist immer super neugierig, wenn man den Gizmo hochnimmt. Weil er denkt, was ist denn das? Ist das Kleopatra oder ist das Caesar? Warum wird der immer durch die Gegend getragen? Ja. Und wollte dann halt an ihm hochspringen. Nicht aggressiv, null aggressiv motiviert, sondern einfach so neugierig, spielerisch, wie auch immer. Und in dem Moment, wo du Gizmo hochreißt, und ich glaube, ich den Snoopy wegdrücke oder du, ich weiß es nicht mehr. Einer von uns, zwar geht ja dann auch immer alles so schnell. Pinkel, denkt der Gizmo sich oder denkt Gizmos Blase sich? Gizmo denkt ja, sich ja gar nichts, muss man zu seinem Schutz zu sagen. Denkt Gizmos Blase sich, ach, da ist ja noch ein Rest drin. Lass laufen. Und es dreht sich einmal das klunde, runde Karussell der Dancer des Fleckenmarkts, weißt du so.
Ja.
Der Pissstrahl gegen die Wände, gegen die Küchenmöbel, gegen die Tapete, gegen alles. Und ich sage zu dir in dem Moment nur, ist das euer fucking Ernst?
Und ich denke mir so, shit, wie krieg ich das jetzt ganz schnell geregelt? Was mache ich denn jetzt eigentlich?
Du voller Nervosität, nach vorne, nach hinten, Küchenrolle geholt. Ich dann geschrien, ich so, geht einfach raus. Ich mache das, kümmere mich drum, kümmere dich um Gizmo, geh mit dem Gizmo pinkeln, lass mich. Ich war wirklich am Limit, ne? Ich war wirklich am Limit. Und dann habe ich die Pipi weggewischt, du bist mit dem Gizmo rausgegangen. Ich habe aufgepasst, dass der Snoopy nicht durch Pipi läuft, das noch weiter verteilt. Also es war schon richtig chaotisch und danach bin ich, glaube ich, eine halbe Stunde aufs Klo verschwunden.
Was? Ja, stimmt.
Ja, ich saß, glaube ich, eine halbe Stunde.
Du sitzt ja gern so lange auf dem Klo.
Wie meinst du das?
Du bist halt so ein Typ, du, was machst du da eigentlich?
Ich denke nach übers Leben.
Wirklich jetzt?
Aber es gibt
ich ja. Ich frage mich manchmal, ob mir diese Nacktheit so gefällt.
Ach so.
Dass ich nackt auf dem Klo sitze und dann vielleicht so besonders mich, ja, so entspannen kann durch die Nacktheit.
Ich denke manchmal, es ist die Nacktheit.
Oder die Begrenzung, dass man in so einem kleinen Raum sitzt.
Ja, das
so Toiletten, ich verbringe überhaupt nicht gerne Zeit auf der Toilette. Ich mache das so wie, also es gibt, glaube ich, auch unterschiedliche Menschentypen. Es gibt Menschen, die sind immer gerne lang auf der Toilette. Das sind auch die so Zeitungen da liegen haben und so Zeug. Das haben wir aber zum Glück nicht. Das habe ich rausgeschmissen, so Zeitschriften. Oder das gibt es nicht auf dem Klo, finde ich unhygienisch. Und es gibt Leute, die gehen auf die Toilette und dann war's das auch. Ich bin nämlich der letztere Typ, das wie so, wenn man an Geldautomat geht. Ich gehe an Geldautomat, stecke die Karte rein, wähle Barauszahlung, 100 Euro, hol mir die Kohle und verschwinde. Und du bist nämlich so ein Typ, du gehst an Geldautomat, steckst deine Karte rein, dann geht das Menü auf Bargeld abheben, Kontostand abfragen, Überweisung tätigen. Dann denkst du dir, ja, was könnte ich denn machen heute? Vielleicht eine Überweisung? Ach, Bargeld, was gibt's denn da für Bargeld? Was für Stückelung? Und dann überlegst
du. Naja, manchmal, wenn du schon über Stückelung sprichst, muss ich auch ehrlich sein, manchmal kommen halt nochmal 50er nach.
Ja,
das so, ist halt manchmal so.
Wirklich?
Und das finde ich schön.
Pfennig oder Cent oder
Scheine? Danach fühle ich mich dann so schlank und dünn. Das ist so schön. Ich liebe
also
das
einfach. Also du liebst es einfach.
Und die Frage ist halt trotzdem, ich habe schon in meiner Kindheit und Jugend das gemacht.
Ja.
Also ich glaube, sobald ich lesen konnte, habe ich auch einfach immer diese, meine Mutter hatte immer Putzmittel. Oh Gott, dieses verfolgt mich. Putzen verfolgt mich mein Leben lang. Meine Mutter hatte immer Putzmittel noch im Klo stehen.
Und hast du die, die
und ich habe dann immer diese Etiketten gelesen. Ich habe dann immer diese Etiketten gelesen. Nur möglichst lange Zeit noch da zu verbringen. Ja, ich habe dann Etiketten gelesen.
Ach, schön, ja.
Naja, ich saß auf jeden Fall dann auf diesem Klo und bin so in mich gegangen.
Also jetzt diese Woche.
Ja. Mhm. Also immer mache ich das. Ja. Aber da besonders. Nachdem dieser.
Kommen dir da so Geistesblitze auf der Toilette, auch so gute Gedanken? Hast du da auch so diese genialen Ideen?
Naja, also Einstein bin ich jetzt nicht.
So wie Elvis oder du bist Einstein, natürlich, Schatz. Du bist so schlau. Du bist schlauer als Einstein. Sag mal aus der Stars.
Du bist schlauer als Einstein.
Ja, genau. Nee, Mann, ey, ich bin auch nicht schlauer als Einstein. Doch, du bist schlauer als Einstein. Für mich bist du Zweistein.
Der war gut. So. Der war gut.
Ja.
Naja, also auf jeden Fall habe ich dann da so gesessen und ich habe ja hier richtig rumgezetert und rumgeschrien.
Ja.
Ich war ja wirklich, ich habe geschrien, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße und ich war richtig übel. Und ich habe richtig meinen ganzen Frust rausgelassen. Ich war richtig. Und du standst wie bedeppert draußen auf der Terrasse und warst ganz traurig und habe ich ja auch gesehen, aber ich habe meinen Frust so raus. Und ich saß dann so auf dem Klo und habe nachgedacht und habe ich gedacht, okay, Matthias, jetzt mal ganz im Ernst. Woher kommt dieser Frust? Und ich habe dann wirklich gedacht, wie unfair von dir. Ich habe dich so angeschrien, ich habe dir ein schlechtes Gefühl gegeben wegen Gizmo und ich habe gedacht, scheiße, Gizmo kann nichts für die Situation. Du kannst nichts für die Situation. Ich habe nicht gegen euch geschimpft. Ich habe nicht gegen dich geschimpft. Ich habe nicht gegen Gizmo geschimpft. Ich habe eigentlich nur über die Situation geschimpft wie ein Rohrspatz, weil mich diese Situation frustriert hat. Und bin dann auch zu dir gekommen und habe gesagt, Schatz, tut mir leid. Habe ich gemacht.
Du guckst mich gerade wieder.
Ich hole das wieder richtig in dir hoch. Ich weiß manchmal gar nicht, ob das gut ist, das alles im Podcast zu besprechen.
Ich hatte das schon wieder abgehakt. Ich bin ja überhaupt nicht so nachtragend oder so.
Naja.
Nee, aber ich vergesse
aber
so Sachen dann schnell.
Aber jetzt habe ich mich halt dummerweise wieder dran erinnert.
Was triggert dich denn, sage ich mal so,
aber ich habe mich entschuldigt. Können wir das noch kurz beenden?
Ja, ist notiert. Ist wirklich so.
Habe ich ja gemacht.
Ja.
Und du hast es auch angenommen.
Was triggert dich am meisten da? Oder was ist das, was triggert dich so gerade?
Naja, ich glaube, mich triggert A, dass dieses, ich meine, ich bin vom wirklich vom Teppichfransen kämmenden Mensch zum Urinator geworden.
Mhm.
Also das ist ja wirklich
so pflegeheimmäßig.
Ja, es ist pflegeheimmäßig und es dieser Uringeruch, der riecht ja so käsig und es ist einfach
ekelhaft. Also Hundepipi ist schon schlimm, ne? Muss man sagen.
Ja, und er hat ja auch die Wand angepinkelt. Ich glaube, das hat mich dann halt auch richtig gestresst, weil ich diesen riesen gelben Pissstrahl an der Wand hatte.
Aber du als Heimwerker, kann man da jetzt was dagegen, was ist da adäquat? Muss man da mit Kaffeepulver draufstreuen und einen Zauberspruch sprechen?
Einfach überstrichen dann, aber es ist
trotzdem, das kommt auch nicht mehr durch.
Ich weiß ja nicht, wie oft das noch passiert.
Stimmt. Na gut, jetzt haben wir bessere Windeln und wir haben vor allen Dingen auch eine neue Theorie. Der Gizmo könnte auch an einer Blasenentzündung leiden. Mhm. Das heißt, es muss nicht so eine progressiv fortschreitende Lähmung seiner Blasenschließmuskel-Dingsbums sein.
Das ist müde langsam, ne? Aber es ist auch schon spät.
Aber ist ja, also könnte natürlich auch sein, dass wir das wieder so ein bisschen besser in den Griff kriegen. Aber ich finde es schon natürlich auch belastend.
Aber stört dich dieser Urin nicht?
Ich bin so bis, ich habe ja schon, seit ich Teenager war, im Altenheim Pflegedienst geleistet. Das klingt jetzt total doof, aber bei uns im Internat war ja auch ein Altenheim angeschlossen. Ja. Und wenn du am Wochenende nicht nach Hause gefahren bist, war immer so das Ding, dass ganz viele Schüler vom Internat dann im Altenheim so ein bisschen was gemacht haben. Also wir haben den Bewohnerinnen dort vorgelesen zum Beispiel.
Das ist jetzt gegendert.
Ja, oder haben den BewohnerInnen Musik vorgespielt, haben uns so ein bisschen mit denen unterhalten oder aber auch richtig auf dieser Pflegestation gearbeitet. Und ich hatte einen meiner besten Freunde in meiner Internatszeit, ich anonymisiere das jetzt, war der Michael, sage ich jetzt mal ganz einfach. Und der Michael war so ein echt cooler Typ, weil der war so, heute würde man sagen, der war so floating vielleicht.
Genderfluid.
Ja, der war genderfloating. Der war so, der war, eigentlich war der wie ein Mädchen. Der war total smart.
Genderfluid.
Ja, richtig toll irgendwie. Also er war so ganz zart und weich und er war eine Seele von Mensch und wir beide haben da auf dieser Pflegestation mal ein Wochenende Dienst geschoben und er hatte sich so einen Schwesternkittel angezogen und ich hatte mir so einen weißen normalen Kittel angezogen. Ich sah eigentlich aus wie so ein kleiner Arzt aus so einer Kinderserie.
Also hast du dir zumindest so vorgestellt.
So, und wir haben da alles Bettpfannen ausgeleert, die Leute da denen geholfen anziehen.
Habt ihr wirklich Bettpfannen ausgeleert?
Ja, von Anfang an, das musst du da ja machen auf der Pflegestation. Und der eine...
Wie voll waren die so?
Die waren schon gut voll, da war auch alles drin. Und das war irgendwie so, das Krasse war, ich hatte damals so einen Kugelschreiber-Fetisch. Mhm. Weißt du, ich hatte so... Ich
oh Gott, also wenn du jetzt hier Altenheim, Bettpfannen und das Wort Fetisch zusammen in... Hast du jetzt gehustet?
Ja, ich musste mal kurz, Entschuldigung.
Also wenn du das alles in einen Mund nimmst...
Ich will das kurz... Ich habe nicht in einen Mund genommen. Ich habe gar nichts in den Mund genommen.
Bettpfannen, Altenheim, Fetisch.
Ich hatte dieses Kugelschreiber-Ding. Ich hatte so einen Lami-Kugelschreiber gewünscht.
Und du hattest
einen
Lami-Kugelschreiber-Fetisch.
Ja, der war richtig teuer. Und den hatte ich auch wirklich in diese Brusttasche von diesem weißen Kittel gesteckt, wie so ein Doktor. Den hatte ich da dabei. Und dann habe ich die Bettpfanne geholt aus einem Zimmer raus und dann musste man in so einen Raum, da war so eine Maschine, sage ich mal, da musste man die dann reinstecken, dann ist sie gespült worden und ich beug mich über diese Bettpfanne, weil ich die in diesen Spülding reinstecken wollte und dann fällt der Kugelschreiber oben aus meiner Brusttasche in die Pisse von dieser Bettpfanne. Und ich so, fuck, was mache ich jetzt mit meinem Kugelschreiber? Ich muss den ja irgendwie da rausfischen.
Ja.
Na, Gummihandschuhe habe ich nicht gefunden so schnell. Dann habe ich den einfach so mit spitzen Fingern rausgenommen und an Wasserhahn gehalten und mit einem Liter Desinfektionslösung, glaube ich, abgespült.
Arg zimperlich bist du heute
auch. Und wieder eingesteckt. Und so habe ich mich irgendwann mal von Anfang an auf dieses Pipi-Thema, also weißt du so, das stresste mich jetzt nicht. Ja. Und, aber ich will noch mal auf meinen Freund, auf diesen Michael zurückkommen. Das war nämlich noch so ein schönes Erlebnis, weil der so, weil ich sage, Gender-Floating war. Also wir sind da immer auf dieser Station rumgeeiert und ich weiß auch gar nicht, was sich da die erwachsenen Pflegerinnen da gedacht haben mit uns, aber wir haben da geholfen. Und dann waren wir in einem Zimmer und haben so einen alten Mann betreut, richtig süß. Und der Michael ist dann aus dem Zimmer raus und hat gesagt, also tschüss, schönen Tag. Und dann packt dieser alte Mann meinen Arm und sagt zu mir, Herr Doktor, die Pflegerin ist ein richtig scharfer Feger. Und da musste ich irgendwie so lachen. Es war einfach so, ich so, ja, die Michaela, ne? Und das war so mein, und so habe ich auch immer schöne Erlebnisse da gehabt. Und das war irgendwie toll und das war eine tolle Erfahrung. Und dieses Pflegethema ist deshalb für mich gar nicht so ein Thema und deshalb halte ich das mit dem Gizmo wahrscheinlich jetzt so momentan gefühlt auch gut aus. Es stresst mich nicht
naja,
so.
Naja, aber Jochen, es ist schon krass.
Aber geworden, der Geruch ist trotzdem ekelhaft.
So also ich erinnere mich an den ersten Morgen, wo er die ganze Pampers so voll gepumpt hat und du morgens, ich bin um 17:45 wach geworden, glaube ich, und du warst in voll angezogen schon. Und ich so, was ist denn jetzt los? Und in dem Moment habe ich meine Nase eingeschaltet und ich dachte, ich kippe um.
Ja.
Es roch so, als würden 10 Babywindeln um meinen Kopfkissen herumliegen. Ich dachte wirklich, ich falle in Ohnmacht. Wirklich jetzt. Und ich war wirklich auch drauf und dran zu sagen, ich schlafe jetzt im Gästebett. Der Punkt ist erreicht, ich schlafe im Gästebett. Ich kann das nicht.
Das roch so ein bisschen wie auf der Raststätte, wo wir mal aufs Klo mussten.
Nee, weißt du? Das war ich. Ja, ich war, du lachst.
Na, also, nein, es drüber, war einfach, aber es war ja so, viel,
ich bin aufgewacht.
Du gehst da anders mit um Gott, als ich.
Oh, ich mach die Nachttischlampe an, guck da hin und der Gizmo sitzt dann, guckt mich an, hat nur Fragezeichen über seinem Kopf und ich so, shit, was mache ich jetzt?
Ja, aber ich hoffe wirklich, 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 wirklich so sehr, dass ich das mit dieser Blasenentzündung jetzt irgendwie, ne, er hat jetzt auch Antibiotika bekommen und so, dass das alles so ein bisschen sich einrenkt und dass das ein bisschen besser wird, das Thema. Grundsätzlich muss ich aber sagen, er baut natürlich immer weiter ab und.
Naja, es ist halt auch viel Konfliktpotenzial. Wir haben schon viel Diskussion deswegen.
Stimmt.
Und ich bin halt so, es belastet ja jeden Menschen manche Themen auch anders. Das kann man sich halt immer nicht vorstellen. Aber ich habe ein gutes Sinnbild. Es gab eine Kollegin bei mir auf der alten Arbeit, die mochte überhaupt wegen einer Sache überhaupt nicht zu einem Klienten gehen. Ja. Gar nicht. Und es hat.
Weil da was Abstoßendes war, oder
ja,
was?
Ja, und es war für mich überhaupt kein Thema. Ich habe den Klienten jahrelang betreut und ja, ich fand es halt, naja, jetzt auch nicht appetitlich, aber es war jetzt nicht, dass es mich belastet hat. Und die saß in der Supervision, wo man ja immer so reflektiert, und die Kollegin hat angefangen zu weinen, weil sie das so belastet, weil sie jede Woche Angst hatte vor diesem Hausbesuch, dass sie in diese Wohnung muss und das so Horror für sie war. Und genau so ist das für mich mit diesem Uringeruch. Ich habe damals im Zivildienst im Altenheim gemacht, weil ich alte Menschen liebe und habe gesagt, ich würde gerne ins Altenheim, weil ich mag alte Menschen, ich habe dort gemerkt, ich packe es nicht. Und ich glaube, das Ding ist natürlich mit dem Gizmo, ich komme immer mehr auch an den Punkt, und du auch, aber anders glaube ich, ich komme immer mehr an den Punkt, dass ich mich frage, ohne da ein Ergebnis zu sehen. Mhm. Ich möchte kein Ergebnis festlegen. Und ich glaube, das ist das, was so viel Konfliktpotenzial bei uns die Woche aufbereitet hat. Ich möchte gar kein Ergebnis.
Oder Entscheidung meinst du?
Entscheidung. Mhm. Ich möchte keine Entscheidung treffen, aber ich möchte manchmal einfach über meinen Frust sprechen dürfen und über meinen Ekel und dass es mich nervt. Ich muss es irgendwie loswerden. Du bist wahrscheinlich der falsche Adressat, an den ich es loswerde.
Ich
bin
halt immer so krankhaft pragmatisch.
Naja, aber nee, du bist überhaupt nicht in dem Fall pragmatisch. Aber du, bei dir löst es Druck aus, glaube ich. Und das ist aber so, wir haben da unser Thema gerade und es hat viel Konflikt mit sich gebracht. Ich habe aber auch immer wieder, ich habe manchmal Angst, dass man aus dem Blick verliert, ist es noch würdig oder ist es nicht würdig? Und da geht es mir gar nicht so um dieses Pipi-Thema, glaube ich. Weil es
für ein Gizmo.
Ja, weil ich immer wieder, manchmal denke ich, ist es sowas Menschliches, was wir auferlegen? Ist es würdig oder ist es nicht würdig? Aber ich bin heute Nacht wach geworden und ich habe immer dieses Kratzen am Körbchen gehört. Und ich hatte die ganze Zeit Panik, dass er seinen eigenen Urin riecht und er sich ekelt und er eigentlich aufstehen will und er nicht aufstehen kann. Aber da habe ich dich angesprochen und dann hast du gesagt, nö, er schläft tief und fest. Das war wahrscheinlich so ein Zucken im Schlaf oder so. Mhm. Aber das ist was, was mich unterschwellig beschäftigt. Und ich glaube, das eine ist das Urinthema. Und dass es mich extrem ekelt. Und ich finde mal, das ist ja auch so ein schmaler Grat. Man sollte ja nicht so eine Entscheidung treffen, nur weil man genervt ist. Ne?
Was also, für eine Entscheidung meinst du?
Hm?
Was für eine Entscheidung?
Ja, ob man dem Ganzen jetzt auch sagt, das ist jetzt unwürdig.
Ach so.
Jetzt setzt man dem Leben ein Ende. Und das ist so. Und an dem Punkt sind wir mit Gizmo noch nicht?
Nein, ich denke ja auch, das ist ja auch ein Gedanke, den man, das ist ja das Belastende, das, was du sagst, dass man sich immer wieder fragt, okay, ist das für ein Gizmo noch okay? Wie nehmen wir das wahr? Ist das für ihn auch belastend? Wie verändert das auch seine Warnung? Wie verändert das auch sein Leben? Ist das würdevoll oder entwürdigend? Das sind ja so diese Sachen. Und ich glaube, klar, da fängt man an zu diskutieren, dann gibt es so Situationen, dann ärgert man sich, dann regt man sich auf, dann kommt dieser ganze Frust, dann kommt, das ist ja belastend. Ich habe auch geheult diese Woche einmal wirklich.
Ich habe wie ein Schlosshund, so Wahnsinn,
einfach weil ich auch dieser Druck in mir natürlich auch ist, weil ich will ihn ja auch nicht quälen, ich will ab, ne, so. Und dann sehe ich aber auch wieder, dass er abends einen Deich hochrennt, die Maschine, ja. Und dann denke ich mir, gut, Energie hast du noch, Freundchen. Und
irgendwie glücklich ist, also das ist ganz, also, und dann habe ich aber auch Momente, wo ich mit ihm an der Straße hier stehe, ich das Gefühl habe, er weiß nicht mal mehr, dass er gerade pinkeln will. Diese Momente gibt es auch. Und er auf dem Bein läuft und ich sehe, er zieht diese Hinterpfoten über den Asphalt, das, dann denke ich, das muss ihm doch wehtun, dann hat er diese krumme Wirbelsäule, die sieht so komisch aus und dann tut er mir unheimlich leid und es tut mir dann unheimlich weh und ich denke, oh, es geht nicht mehr und dann gibt es aber auch wieder die Momente, wo ich auch denke, ach guck mal, jetzt ist er gerade voll gut drauf.
Ich glaub,
und das ist immer ein Wechselbad und das,
ich glaube, Schatz, dass das einfach auch Altern ist, das ist auch so dieses, das ist einfach diese Erfahrung, die man das hautnah mitbekommt, wie Altern eben auch sein kann. Altern ist halt auch Verfall auf der
anderen Seite. Ja, aber das sind halt gerade auch so krasse Schritte, ne?
Und
wir haben ihn vor 2 Jahren angefangen, einen Bollerwagen durch die Gegend zu schieben. Und da haben wir schon krasse Reaktionen auch draußen erlebt, ne? Dass manche Leute gesagt haben, was ist das denn? Das ist ja nicht mehr lebenswürdig. Das ist so das, was wir draußen teilweise erleben. Und wir sind jetzt schon viele, viele Schritte auch weitergegangen. Bollerwagen, Stuhlinkontinenz, nicht richtig laufen können. Aber trotzdem haben wir beide ja das Gefühl, es geht irgendwie noch. Ne?
Ich sehe es halt einfach auch ein bisschen mit Humor, weil ich auch lachen muss drüber, in dieser Absurdität der Situation, weil es ist natürlich absurd, ja.
Es ist nicht
absurd. Es ist absurd, in einem tollen Haus zu sein, wo alles bis aufs kleinste Detail passt und plötzlich kommt so ein Stink nach Pisse. Das ist absurd, ja. Und da denkt man sich halt irgendwie auch so, Alter, was ist gerade los? Und auf der anderen Seite ist es aber auch traurig. Und ich glaube, wir machen wirklich das Beste und wir geben wirklich das Beste und wir gehen auch an unsere Grenzen und über die Grenzen hinaus.
Du auch, Jochen, du stehst gerade jeden Morgen um 5:30, 6 auf und gehst mit Gizmo raus. Du gehst auch über deine Grenzen. Ich frage mich immer, wie lange willst du das noch tun, noch durchhalten? Aber trotzdem sehen wir noch die Lebensfreude in ihm. Und jeder Mensch, der irgendwann mal vielleicht gesagt hat, mit dem ich gesprochen habe, jeder sagt zu mir, man merkt, man sieht seinem Hund an, dass es nicht mehr geht.
Ja, und wir werden es auch merken, wenn der Moment gekommen ist. Ich wollte mich nochmal bedanken an der Stelle für alle eure Nachrichten, die ihr geschrieben habt, die guten Tipps, die ihr gebracht habt und so, weil mir das natürlich auch geholfen hat. Und weißt du, was ich aber auch wieder so toll finde? Dadurch, dass wir noch so einen Teenager hier im Haus haben, also das ganz junge Leben und du hast dieses ganz alte Leben, das sind so zwei total Extreme, die da aufeinander prallen. Und das gibt man auch wieder einmal zwischendurch wieder so schön Zeit, so durchzuatmen und wieder so bei sich zu sein. Findest du nicht?
Ja, und es konfrontiert einen natürlich auch mit vielen Lebensthemen.
Einfach, ja.
Auch mit den Hunden.
Hattest du noch ein krasses Lebensthema diese Woche?
Naja, ich überlege immer so über Podcast-Themen, die wir besprechen konnten und so. Ja, und ich war die Woche, du warst ja mit dem Auto irgendwie weg und ich hatte kein Auto und dann war ich mit dem Fahrrad unterwegs auf Außentermin von meiner Arbeit.
Bist du wieder deine Lieblingsstrecke gefahren? Erzähl.
Ja, ich bin so durch die Bucht gefahren. Ne? Wir haben ja hier die Nordsee, läuft die Elbe läuft in die Nordsee. Und ich bin so durch die Bucht gefahren, unten lang, mit dem Fahrrad.
Die ist ja wunderschön, diese
Bucht. Ach ja, und man guckt auf die Kugelbarke und man guckt aufs blaue Wasser. Und dann waren diese Vögel da, weißt du, die ich so liebe, die immer so ganz flach übers Wasser
fliegen. Wattlöpper.
Nee, die sind nicht Wattlöpper. Wattlöpper sind die langbeinigen.
Die sehen aus wie kleine Silberne.
Ja, die sehen aus wie kleine Spatzen. Mit kleinem weißen Bauch und oben sind die schwarz.
Dachte, das wären die Wattlöpper.
Nee, und die fliegen immer im Schwarm. Also es sind immer so 50 Vögel, 30 bis 50.
Die haben so kleinen, runden Kugelbauch, die sind irgendwie total süß.
Ja, und die fliegen immer in einer Formation, immer gleich. Und immer ganz flach übers Wasser. Mhm. Und die flogen dann so wunderschön übers Wasser und flogen aber auch immer über den Fahrradweg hinweg. Ne, so und ich fuhr da so lang und habe gedacht, Alter, das Leben könnte schlechter sein.
Ja,
wirklich.
Wollte ich gerade sagen.
War wirklich irgendwie so im Om. Ja, und ich fuhr dann da so und irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, das ist mir ein bisschen unangenehm.
So.
Aber wie kann ich das jetzt, also auf jeden Fall fuhr ich da so lang, das ist mir irgendwie unangenehm. Und ich hatte so, der Sattel ratterte so über den Asphalt und der Sand und die Muscheln, die da liegen. Und irgendwie drückte der Sattel Es kribbelte jedenfalls also, so in meinen Weichteilen.
So wie die Nonne mit dem Fahrrad, wie dieser Witz. Ja?
Den kenne ich nicht.
Also du hast auf jeden Fall, du hast Vibrationen gespürt.
Ich habe Vibrationen gespürt und es kribbelte so.
Also du hast aber auch ein Glück, hör mal.
Was
du
für ein morgens Glück,
zur ja Arbeit Wahnsinn. Mit dem Fahrrad und bekommst auch noch so eine Prostatamassage.
Hallo.
Kostenlos.
Das wollte ich nicht aussprechen.
Also nein, ist aber nicht
es war
dein
wirklich
Ernst.
So, dass ich, ja, aber es war auch so, das war jetzt nicht das anregendste Gefühl meines Lebens, aber es war so, es hat gekribbelt und gleichzeitig dachte ich, vielleicht muss ich auch pinkeln. Aha. Es war so ganz lustig irgendwie.
Ja.
Mhm. Und ich musste lachen darüber.
Ja,
ich bin so auf dem Fahrrad
laut gelacht oder was?
Hab aus Wasser geguckt. Nee, ich musste so grinsen und lachen und es war irgendwie unterhaltsam in dem Moment für mich. Und ich habe gedacht, ach ja. Und ich glaube, es sind wirklich viele Fahrräder gefahren an dem Tag. Die haben mich dann so zurück angestrahlt und
gelacht. Die entgegengekommen
ja,
sind.
Ja, die haben mich dann angelacht. Und ich glaube, die haben gedacht, ich freue mich total über die Vögel. Habe ich natürlich auch. Aber eigentlich primär musste ich lachen über dieses Körpergefühl, was ich hatte.
Also haben die dich ja total falsch interpretiert sozusagen.
Ja, und da musste ich eigentlich noch mehr darüber lachen, dass die mich falsch interpretieren. Also es war irgendwie ein lustiger Moment. Ne? Und ich habe mich dann wirklich gefragt,
soll ich mir Liebeskugeln kaufen?
Ich habe mich dann wirklich gefragt,
ja.
Haben wir das eigentlich mit unseren Hunden auch oft, dass wir Dinge in ihrer Kommunikation vielleicht falsch verstehen oder falsch interpretieren?
Ganz oft sogar.
Meinst du?
Ja, du zum interpretierst Beispiel. Mich ganz oft falsch.
Dich? Ich dich oder die Hunde jetzt?
Nee, ich dich.
Du mich?
Du mich.
Was redest du denn jetzt?
Du interpretierst mich manchmal falsch, ist mir gerade eingefallen. Wenn zum Beispiel Wäsche im Wäschekeller liegt, die ich sortiert habe und du dann anfängst, wieder Wäsche zu waschen.
Und ich einfach alles rein.
Du denkst, das ist eine Aufforderung von mir, dass du die Wäsche waschen sollst. Dabei habe ich die dann nur vorsortiert. Und du raffst alles zusammen, was ich vorsortiert habe und schmeißt in eine Waschmaschine rein.
Ja, um Geld
rein.
Zu sparen. Ja.
So schön. Also so, aber nee, nochmal, um auf die Hunde zu sprechen zu kommen. Es gibt natürlich schon ganz viele Sachen, wo man vielleicht als Mensch, wenn man Hundekommunikation oder nicht so einschätzen kann oder Hunde nicht so gut lesen kann, Sachen falsch versteht.
Aber jetzt fangen wir mal einfach an.
Ja.
Was
zum,
ist
Beispiel,
denn zum Beispiel
Schwanzwedeln. Das ist so ganz cool. Guck mal, ein Hund kommt Schwanzwedeln auf dich
zu. Ich dachte, du redest noch von mir jetzt.
Nein.
Ach so. Ich dachte, Wäsche und so.
Ein
und
jetzt, Hund kommt Schwanzwedeln auf dich zugerannt, ja, und du denkst dir so, ach, guck mal, der ist ja süß, der freut sich. Und du siehst eigentlich gar nicht auf den zweiten Blick, dass der die Öhrchen schon so ein bisschen nach vorne gestellt hat, dass auch das Fell so ein bisschen aufgeplustert ist und dass er eigentlich gar nicht so schwingend läuft, sondern eher so steif und die Rute sich auch so ganz gerade bewegt. Es ist nicht so ein entspanntes Wedeln, sondern
ganz
es ist eher so
toll
ein
vor, gerade mit der Hand.
So. Und das eigentlich gar nicht freundlich ist, sondern eher, ich würde mal sagen, aufgeregt, drohend, angespannt, ja. Und,
aber dann sagst du es ja jetzt schon, das ist eher drohend, also Schwanzwedeln kann drohend sein, kann aber auch sehr freundlich sein. Schwanz. Freundlich eher, wenn der Arsch sich noch mitbewegt und der ganze
Körper. Die ganze Körperhaltung offen ist und so, ne? Also da kann schon, das kann auch falsch
sein. Das ist jetzt was Einfacheres.
Ja.
Aber zum Beispiel Fell hochstellen, was kann das bedeuten?
Naja, Fell hochstellen ist natürlich schon auch, kann auch dieses ganze Aufblasen. Hunde plustern sich ja dann auch richtig auf, wenn die imponieren wollen, auch drohen wollen. Das ist drohend natürlich auch, ne? Kann drohend sein, sage ich mal. Der Rücken, der Strich.
Genau,
hinten.
Ist jetzt wichtig. Du sagst natürlich drohend. Nee, muss auch gar ist, nicht drohend.
Also natürlich in der Form zum, also natürlich drohend meine ich, ne? Also nicht natürlich, sondern von der Natur her betrachtet. Kann aber auch, wenn ein Hund einfach nur erregt ist, wenn Adrenalin in seinem Körper ist, ne? Kann auch sein, dass der Fell sich einfach aufstellt.
Habe ich manchmal auch Situationen, wenn der Snoopy so mit der Khaleesi manchmal ist oder so,
Erregung.
Dass ich manchmal nicht gerade war, ne, da muss ich schon genau hingucken, dass ich denke, hä, ist der jetzt komm, also es ist nie was
aggressives. Ist ja bei uns passiert, Menschen auch, du kannst eine Gänsehaut bekommen, weil du erregt bist oder du kannst eine Gänsehaut bekommen, weil du total Angst hast, ne? Also weil du was ganz schrecklich findest. Es gibt ja auch Leute, die kriegen Gänsehaut,
erregt,
wenn sie zum Beispiel an Hundepipi denken, kriegen die eine Gänsehaut, das ist so ekelhaft. Aber die können auch irgendwie was ganz Tolles sehen, was sie emotional so berührt, und kriegen die auch eine Gänsehaut.
Jetzt muss ich schon wieder an dieses Fetischthema mit Altenheim und
nee, aber ne, so das kann ja bei uns Menschen auch sein. Also das gibt's auf jeden Fall auch. Und es gibt wie gesagt, also es geht immer darum, die Situation zu sehen als Ganzes und dann zu gucken, was interpretiert.
Naja, es geht ja auch zum Beispiel um Knurren. Ne?
Knurren, boah, Knurren ist,
ich finde krass. Ja zum Beispiel auch Knurren ist so ein krasses Thema, weil, und da muss ich mir selber auch an meinen, sag ich mal, an meinen Ohrzipfel packen und sagen, ach, Matthias, sei da mal nicht manchmal so überempfindlich. Knurren wird ja von ganz vielen auch immer beschimpft und von Leuten gesagt, hör auf und so weiter und so fort. Aber Hunde setzen damit ja eigentlich nur Grenzen und sagen so, ey, das ist mir jetzt zu nah oder ey, das will ich jetzt nicht. Und wie, es ist ja normal, so wie ich hier an dem Tag dich angepisst habe und dir gesagt habe, es reicht mir jetzt mit dieser Hundepisse hier, warum guckst du nicht, dass der Hund die Windel anhat?
Ja.
Ist ja vollkommen normale Kommunikation, auch mal zu sagen, ey, ich möchte das gerade nicht, es reicht mir. Und in einer gesunden Beziehung, ob jetzt zwischen Mensch und Hund oder zwischen Mensch und Mensch, gehört es ja auch mal dazu zu sagen, ey, das möchte ich nicht, lass mich bitte in meinem Space. Also das ist ja auch ganz wichtig.
Ich hatte neulich so ein cooles Seminarbesuch von Adam Niklojil und das ist ja einer der berühmtesten Verhaltensbiologen, Mensch-Hund. Er hat ja ganz viele tolle Bücher geschrieben und lehrt an der Universität in Budapest. Und Budapest macht schon seit 30 Jahren eigentlich, 35 Jahren Forschung Mensch-Hund-Beziehung. Das ist total krass. Und dieses Forschungsteam rund um diesen Adam Niklojil, die haben weltweit eigentlich Hundeforschung, Verhaltensforschung richtig so geboostert.
Machst du mit dem noch ein Interview bei?
Ja, ich mache mit dem eine große Podiumsdiskussion zusammen und wir sprechen über Kommunikation.
Richtig cool, weil der ist ja wirklich, der ist ja wirklich ein Genie, ne? Oder
ist wirklich ein Genie und die haben bei diesem Seminar, das ich besucht habe, hat er Forschungsarbeiten gezeigt. Man muss sich ja sagen, also wenn wir über Forschung reden, das ist immer total spannend, weil das wissen die wenigsten. Wenn du eine wissenschaftliche Studie machst, dann unterliegt die ganz bestimmten Parametern, die sind festgelegt. Ne? Also das heißt, du brauchst eine Probandengruppe, die eine bestimmte Größe hat. Ne? Dann brauchst du auch eine, sag ich mal, so eine Blindstudie, mit welchen, wo du das nochmal ausprobierst. Das muss genau das. Das ist bei Menschen so und das ist, wenn du das mit Hunden machst, natürlich auch so. Und die haben zum Beispiel mal dieses Thema Kommunikation, Knurren untersucht bei Hunden. Was es für unterschiedliche Arten von Knurren gibt, weil wir gerade drüber reden. Und vor allen Dingen auch haben die mal versucht rauszufinden, was ist denn eigentlich auch unter Hunden, also wenn die miteinander kommunizieren, das Knurren, was Hunde am, sage ich mal, schnellsten akzeptieren, untereinander in ihrer Kommunikation.
Akzeptieren, also dass es so bedrohlich klingt, dass
sie dann drauf reagieren. Dass es so bedrohlich ist, dass die sagen, okay, ich lasse es. Weil Knurren an sich heißt ja eigentlich nur, lass es. Ne? Ich habe keinen Bock. Lass das bitte. Aber es gibt natürlich auch ein drohendes Knurren. Also ein Hund, der zum Beispiel was bewacht, sage ich mal. Aber das gefährlichste Knurren war das ressourcige Knurren. Also dass, wenn der Hund eine Ressource gehabt hat, zum Beispiel ein Knochen, oder irgendwas, ja, und ein anderer Hund wollte dahin. Dieses Knurren, das ist auch aufgezeichnet worden, aufgenommen worden, hat man dann untersucht und so. Da haben die fast alle Hunde der Studie, wenn dieses Knurren kam, haben die gesagt, okay, da waren die am meisten beeindruckt davon, ja.
Und das ist auch bei uns auch nicht viel anders. Ich sehe ja manchmal, wenn ich, weil du bist ja aus im Internat groß geworden, also wenn hier große Platte mit Essen steht und ich nehme mir das letzte, also wenn ich deinen Blick da sehe, dann ist das manchmal auch schon das krasse
Knurren. Dann lässt du es auch liegen, ne?
Ja, aber du hast dich ein bisschen dran gewöhnt, ne? Gewöhnung.
Und die haben auch noch eine andere Studie gemacht, haben die das umgedreht und haben Menschen das Knurren vorgespielt und die Menschen haben auch instinktiv dieses Knurren als das gefährlichste Knurren wahrgenommen.
Ja, spannend.
Weil der Hund da eine ganz andere gutturale Lautgebung hat. Also das ist guttural. Das ist quasi aus dem Kehlkopf heraus, wie er knurrt. Also wenn er jetzt zum Beispiel nur knurrt, weil er dir drohen will, ist das nicht so intensiv gefährlich, wie wenn er knurrt, wenn er eine Ressource hat, die er verteidigt. Weil da ist er so. Das wird immer, ne? Und wenn er nur droht, ist es so, ist es viel länger. Und da merkst du schon so, ich lasse es, das, ne? Das hat eine ganz andere Dynamik. Und so gibt's in der Kommunikation ganz viele Feinheiten und ganz viele Unterschiede. Also das heißt, wir können Hunde auch falsch interpretieren. Und es ist immer gut, mal zu gucken, okay, wie kommunizieren Hunde eigentlich? Weil dann kann ich auch gut mit denen klarkommen. Oder
ich habe ja gemerkt, wenn du sagst, ja, wie kommunizieren Hunde eigentlich? Ja. Jetzt merke ich schon die zwei Weinschollen hier. Wie kommunizieren Hunde eigentlich? wie als wir unsere Hundetrainerausbildung gemacht haben, hieß es immer so, ja, ihr müsst euch Calming Signals angucken.
Von Dorit Rogas.
Ach, ich bin froh, dass du
das auch. Das war immer so wie die Bibel. Also ihr müsst Dorit Rogas Calming Signals und wir so, what?
Und ich habe mir das damals angeguckt, so ein blaues Buch, ne, gar nicht besonders dick. Ja. Und dann habe ich das so gelesen, habe ich gedacht, den Inhalt hätte ich jetzt auch in 2 DIN A4 Seiten irgendwie zusammenfassen können. War jetzt nicht so spektakulär. Da ging es um Beschwichtigungssignale.
Genau.
Und Beschwichtigungssignale sind quasi ganz von Hund zu Hund auch individuelle Signale, die ja anderen Hunden signalisiert, hey, ich komme in guter Absicht, ich tue dir nichts, eigentlich beschwichtigen will. Ne?
Ich will nichts von dir, ist alles in Ordnung.
Genau, und das wird ja von ganz vielen Leuten auch schon so falsch interpretiert. Zum Beispiel, wenn Hunde, ich erlebe
das immer wieder. Dann nenn
doch mal ein paar Beschwichtigungen. Ja, ich merke das manchmal, mir kommen Frauen entgegen oder auch Männer und der Hund schnuppert am Boden. Und die wollen dann so, dass der Hund Kontakt zum anderen aufnimmt oder so. Ne? Und die sagen dann immer, ach guck mal, da ist doch ein Hund. Ach guck doch mal, schau doch mal. Und der Hund riecht so am Boden. Ne? Und das Frauchen sagt so, ah, er will immer gar nicht mit anderen was zu tun haben. er ist so vertieft. Ne? Und ich denke mir so, hä, warum entschuldigt die jetzt sich jetzt? Eigentlich signalisiert der Hund dann mit diesem Schnuppern am Boden dem anderen, er geht dann schon in Kommunikation und sagt so, ey, ich tu dir nichts, weißt du, ich bin hier total interessiert, was hier so abgeht, ich tu dir nichts. Oder zum Beispiel über Lefzen lecken, ne? Ganz kurz über die Lefzen lecken oder mal kurz blinzeln oder mal kurz weggucken. Wenn ihr das beobachtet bei Hunden, die euch entgegenkommen, werdet ihr auch sehen, dass manche Hunde ganz spezielle Beschwichtigungssignale einfach
haben. Zum Beispiel Gähnen ist ja so ein Beschwichtigungssignal. Das ist ja so, das haben wir Menschen ja übrigens auch. Wir haben ja auch Beschwichtigungssignale. Mhm. Wir machen das ja auch. Das mal kennst du ja zum Beispiel, kommt von den Primaten, das haben wir übernommen von unseren, sage ich mal, Verwandten, dass man sich so streckt zum Beispiel, dass man so da sitzt in so einer Runde und macht mal so, ich bin ja ganz entspannt, ich bin ganz locker, hallo, weißt du so, ne? Oder auch mal gähnt, so, ach ja, ja und so. Und das machen Hunde natürlich auch. Ja. Kann natürlich auch sein, dass ein Hund mal müde ist und gähnt. Also das muss nicht immer so sein, dass er beschwichtigt, wenn er gähnt. Aber was auch noch so ein Beschwichtigungssignal ist, du hast schon gesagt schnüffeln, aber was mir noch einfällt, ist schütteln. Wenn ein Hund sich so schüttelt. Ne?
Kann ist auch Stressabbau.
Ja, das kann Stressabbau sein, dass der Hund da quasi Energie rauslässt quasi. Ne? Es kann aber auch einfach nur sein, dass er irgendwie einen Floh hat oder irgendwas und sich einfach mal schütteln will. Ne? Ja.
Also aber was ich dadurch gemerkt habe, schon wenn ich dich unterbreche, weil es mir ganz wichtig.
Ja.
Ich habe halt am Anfang so gedacht, das Buch hat mir keine bahnbrechenden Neuigkeiten. Also so,
wusstest es war du für das
nein, Arsch? Ich wusste das vorher nicht. Aber es war halt trotzdem, ich habe gedacht, okay, es geht schlussendlich ja nur um beschwichtigende, also es geht um viele Signale, die eins bedeuten, Beschwichtigung.
Im und Kontext,
das ja, muss man immer sagen. Und ich hatte mir so erhofft, einen neuen Hundeduden, ne? Oder so Übersetzungsbuch, so Deutsch, wie Englisch, Deutsch.
Deutschhund.
Deutschhund, genau so. Ja, Lefzen lecken bedeutet, ich habe Hunger und ich fresse dich gleich, oder? Nein, jetzt mal ganz, mir fällt gerade nichts Kreatives ein, so Weinschorle zu viel. Aber jetzt mal so als, ich habe halt gedacht, da kommt jetzt ganz viel bei rum. Aber schlussendlich ging es um ein Signal, Beschwichtigung. Und ich habe gedacht, Hunde können doch nicht den ganzen Tag durchs Leben gehen und immer nur ständig beschwichtigen, 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 beschwichtigen. Aber das tun sie ganz oft. Fällt mir auch bei Snoopy total oft auf. Der in seinem pubertären Verhalten, der ja wirklich weint bei jedem anderen Hund, der ihm entgegenkommt, wobei das gerade auch schon immer besser wird, immer besser geht, weil wir Bögen gehen.
Ach, weil er sich auch dran gewöhnt.
Ja, jetzt mittlerweile aber auch so. Bei dem habe ich jetzt schon gemerkt, sein Beschwichtigungssignal ist Schnüffeln.
Schnüffeln, ja.
Der geht dann Schnüffeln. Ne? Mhm. Und so hat jeder Hund so seine Muster. Und was ich halt gelernt habe, auch wenn ich am Anfang das so, sage ich mal, klein geredet habe, so großkotzig klein geredet habe, dass ich einfach gemerkt habe, nein, das hat mir total geholfen, als Einlasstor in die Kommunikation der Hunde, sie genauer zu beobachten, kleingliedriger zu beobachten, auch mal zu gucken, ach, der schlägt sich gerade über Lefze, ach, das bedeutet ein, ne? Also überhaupt in diese Welt der Kommunikation von Hunden einzutauchen, hat mir das unfassbar viel geholfen.
Das Schwierige ist ja vor allen Dingen auch, dass Hunde in Millisekunden kommunizieren. Also so schnell Informationen austauschen und auch so vielschichtig kommunizieren, auf so vielen Ebenen. wie wir Menschen, wir sprechen halt hauptsächlich und machen das über Körpersprache, aber Hunde machen das über Gerüche. Hunde haben ja diese Wahnsinnsnase und tauchen ein in eine völlig neue Welt, in der wir gar nicht unterwegs sind. Ja, Hunde kommunizieren über Geschmack. Das machen wir eigentlich auch nicht. Also ich meine, wenn der Snoopy mal wieder an so einem Grasbüschel leckt, dann weiß ich, okay, da ist eine läufige Nachbarshündin wieder vorbeigelaufen. Da ist er, da sammelt er alle möglichen Informationen und die schmeckt er auch. Aber wir würden ja jetzt nicht, sage ich mal, an der Autoscheibe lecken von der Nachbarin, um rauszufinden, ob die vielleicht an einem Date interessiert ist. Oh. So, ne? Und ich finde es halt irgendwie toll aus dieser Situation aus, wenn wir das jetzt mal umdrehen, zu sagen, okay, wie kann ich denn, wenn ich weiß, wie Hunde kommunizieren, wie mein Hund kommuniziert eigentlich mit anderen Hunden oder mit mir, wie kann ich denn mit meinem Hund klarer kommunizieren? Weil das hilft mir ja total. Das hilft mir ja im Alltag mit meinem Hund besser zurechtzukommen. Ja. Weil wir machen ja eigentlich immer diesen, sag ich mal, Fehler nicht, aber dieses natürliche, menschliche Ding, dass wir halt auch einfach nur gerne labern mit unserem Hund und denken, wir müssen alles über Befehle, Kommandos regeln.
Viel
und,
reden.
Ne, und viel reden, Kommandos geben, Sitz, Platz, komm, hier, zurück, bleib, da,
oder? Wobei du ja auch ein super kommunikativer Mensch bist, ja. Habe ich dir letztens noch gesagt. Ich so, oh Jochen, du bist so kommunikativ.
Ich war aber auch viel nonverbal. Also ja, ich habe ja, wir haben ja auch mal Agility in der Hundeschule gemacht, die wir komplett nonverbal gemacht haben, wo die Leute ihre Hunde nur über Körpersprache gelenkt haben. Und das hat immer am besten geklappt. Das ging immer, weil wenn du anfängst mit deinem Hund nicht mehr nur zu reden, sondern hauptsächlich über Körpersprache zu arbeiten, du dich viel mehr auf den einlassen musst. Mhm. Also du wächst viel enger mit dem zusammen, weil man sich mehr konzentriert, weil man das viel feiner macht und weil du plötzlich merkst, hey, so eine einladende Geste mit der Hand zieht meinen Hund ja quasi an den Ort, an dem ich ihn haben will.
Ja, das habe ich ja auch hier beim Snoopy gemerkt. Als wir ihn bekommen haben, hat er überhaupt nicht auf Körpersprache, also nicht auf einladende Geste gereagiert. Ja. Und er lernt das jetzt langsam. Ja. Ne? Wenn ich sage, komm rein und ich mache dann diese schöne schwingende Handbewegung, die seht ihr jetzt nicht, aber ne, ich lade ihn dann quasi so körperlich ein
so mit der Hand. Spielfilm, wo der Kellner sagt, bitte komm und
genau, rein. Genau, so kann man sich vorstellen. Ne? Dann reagiert er jetzt langsam.
Voll.
Der Snoopy ist ein Typ, der überlegt mal kurz, das muss ich ja auch lernen, dass das seine Art der Kommunikation ist. Der überlegt mal kurz und dann kommt der. Der braucht aber ein paar Sekunden.
Ja.
Khaleesi kommt dann sofort zum Beispiel. Das ist aber auch, das ist von ihm nicht böse gemeint, das ist auch seine Kommunikation. Der denkt halt mal kurz, was will der denn jetzt, ne? Und ich glaube,
was auch noch schön ist, ist vielleicht so klar zu sagen, unsere Körpersprache auch in Einklang zu bringen, mit dem, was wir von unserem Hund wollen. Kannst du dich noch erinnern, wie oft wir oft so diese Situation gehabt haben, auch in der Hundeschule, dass zum Beispiel jemand möchte, dass sein Hund auf den Platz geht, die aber frontal vor dem Hund stehen. So, für den Hund bedeutet das, okay, deine Körpersprache signalisiert mir, ich soll da bleiben und deine Worte sagen,
geh
auf deinen Platz, Platz, ja? Ja. Ich kann ja nicht an dir vorbei, sondern du blockierst mich ja gerade, du schränkst mich ja ein, sag ich mal.
Naja, man vergisst ja auch, unsere Hunde haben ja den ganzen Tag einiges zu tun, wenn die bei uns zu Hause sind.
Ja.
Das heißt, die beobachten uns 24/7, die kennen unsere Körpersprache aus dem FF und die verstehen ja auch nicht, was wir reden. Also ich verstehe ja unsere Worte nicht. Ich könnte mich auch vor den Hund stellen und sagen, das ist ja für ihn genau das Gleiche, als wenn ich mit ihm Deutsch spreche. Ne? Und das, sage ich mal, der muss sich komplett an unserer Körpersprache orientieren. Ich merke das ja auch beim Gassi gehen. Wenn ich, sage ich mal, ein Hund pirscht sich an. Und dann gibt es ja rassebedingte Hunde, die sich anpirschen, ne? Oder es gibt auch das bedrohliche Anpirschen. So.
Ja, oder einfach nur stumpf auf dich zurennen.
Ja, aber es gibt ja auch diese Hunde, die anfangen zu schleichen, zu starren. Mhm.
Ja,
ne?
So Hütehunde halt und so. Machen das
genau, machen das so. Muss man differenzieren. Und ich hatte letztens erst wieder so eine Situation. Starrt den Snoopy jemand an, kommt langsam auf uns zugepirscht. Und der Besitzer sagt dann so, ach, sei doch wieder nicht so. Nee, das war mit Khaleesi. Und Khaleesi total zusammengekauert, sich wieder hingesetzt, total Angst.
Geschwichtigt.
Ja, geschwichtigt. Und
Blick abgewandt.
Der Typ dann so getan, als wäre sein Hund der liebste Hund auf der Welt. Aber ich habe schon gesehen, das ist eine Arschkrampe. Und ich war dann in dem Moment so, dass ich mich aufgebäumt habe. Ne, so ein bisschen Körperspannung reich, Brust raus, ihn angestarrt habe. Und so gesagt habe, Freundchen, komm nicht her. Ich habe aber, weil ich, das war ein Mischling und ich war in dem Moment noch am überlegen, ist da jetzt Hütehundanteil drin oder nicht? Und während ich das so überlege, obwohl mir ja Khaleesis Körpersprache eigentlich schon klar hätte sagen, signalisieren müssen, ey, das ist mir too much, ich will das nicht. Während ich so überlebe, bin ich mal kurz unsicher geworden. Und in dieser unsicheren Situation, wo ich mal kurz gedanklich aus meiner Spannung rausgegangen bin, aus diesem, ey Freund, du kommst hier nicht her, ist der natürlich nach vorne gerannt. Khaleesi hat super deeskaliert, ne? Die hat sich dann hingehört, die hockt sich ja, man denkt, die wird jeden Tag geschlagen, wenn man die dann sieht, ne? Wie die sich zusammenkauert, ja, in so Situationen. Die wurde aber auch noch nie gebissen draußen, noch nie. Ist noch nie passiert. Aber die kauert sich ja wirklich zusammen in so Situationen. Und dann lassen die Hunde sie auch in Ruhe, macht sie ja wirklich. Und es war aber so spannend, weil in dieser Situation, wo ich mal kurz mental rausgegangen bin, und überlegt habe, ist da Hütehundanteil drin oder nicht, und ich nur eine Millisekunde aus meiner Körperspannung und ey Freund, du kommst hier nicht her, rausgegangen bin, ist der nach vorne geswitcht. Krass, ne?
Aus der, in die Lücke. Ja. In die Lücke. Also heißt für uns letztendlich ja auch, dieses authentische Kommunizieren, körpersprachlich auch nach außen, ist ganz wichtig, weil, du hast ja gesagt, Hunde beobachten uns 24/7. Hunde lesen natürlich auch aus unserer Körperhaltung, auch bei Fremden übrigens, das ist so, können die schon genau rauslesen, was ist jetzt da dahinter, ist das jetzt nur so, ich mache auf dicke Hose, oder meint der das auch wirklich so? Und da reicht bei vielen Hunden schon ein Blick, einmal kurz, ist oft schon genug. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß, in diese körpersprachliche Arbeiten zu gehen, weil man so viel über seinen Hund lernt und auch viel über sich selber lernt. Und das ist, glaube ich, dieses Tolle, was man so mitnehmen kann, dass man sagt, hey, ich muss mich da auch ein bisschen zusammenreißen, ein bisschen fokussieren. Ich habe ja so diesen Leitsatz, also wirklich, dass bevor du das aussprichst, bevor du von deinem Hund wirklich was möchtest, geh das mal im Kopf erstmal durch, ja, formulier das mal in deinem Kopf, was willst du eigentlich von meinem Hund, von deinem Hund? Fühl dich da mal rein, wie sich das anfühlt in dem Moment, diese Kraft, die du da brauchst oder diese, ne, diesen Fokus, den du da hast, und dann erst sprich's aus oder dann erst zeig es, weil dann bist du auch, dann sind alle drei Schichten, diese mentale Schicht, diese, ne, diese gedankliche Schicht, dieses Gefühl, diese emotionale Schicht, die liegen dann aufeinander und das ist so dick und so kräftig, dass das so stark ist, dass das eine ganz tolle Wirkung hat.
Dann auch wirklich zu meinen, ne?
Also es wirklich auch zu fühlen, das ist das Wichtige, zu fühlen, nicht nur zu meinen, sondern richtig zu fühlen, sich reinzufühlen, sagen, bleib weg, die Hand nach vorne, hau ab oder ja, ne, komm zu mir, bleib sitzen oder setz dich. Das ist ja oft so auch, dass man einfach sagt, sitz, ja, und der Hund denkt sich, was willst du eigentlich von mir, ganz ehrlich, ja, deine ganze Körpersprache sagt, komm zu mir.
Aber das finde ich, ist auch ein super Thema, wenn wir Gassi gehen. Ich meine, wir sind ja gerade so anstrengend, wenn wir zusammen Gassi gehen, weil wir uns gegenseitig die ganze Zeit nur korrigieren. Mhm. Ich bin schlimmer als du, ja, aber das ist ja ganz oft, dass ich dann auch zu dir sage, Jochen, das Sitz habe ja selbst ich jetzt nicht gefühlt, ne? Also das ist ja manchmal, ne, dass man dann, manchmal sagt man halt,
Sitz haben, hast du das noch?
Nein, aber manchmal sagt man ja dann zum Beispiel Sitz.
Mach,
ne?
Sitzen.
Das ist ganz anders. Ja, das ist mein Thema. Aber dass man dann so sagt, Sitz, ne? Oder ob man sagt Sitz.
Ja. Das es mein, kommt mit Nuancen, der Intensität, ne? Ist mit dem Gefühl. Ich habe das selber ja schon wirklich gemerkt, wenn ich sage, also man kann das auch streng sagen, aber wenn ich es nicht fühle, dann macht das dann auch nicht natürlich. Nicht. Und manchmal kann man es nur ganz leise sagen und, ja, fühlt es und der Hund versteht es sofort. Und da,
aber
hast du recht.
Das Ding ist ja, was ich glaube, ganz viele Menschen arbeiten ja auch extrem viel körperlich mit ihren Hunden.
Das finde ich eh so geil. Und wie arbeitest du? Ich arbeite körperlich.
Ja, das ist.
Was bedeutet das?
Ja, das finde ich manchmal, ne, spannend, weil ich habe das Gefühl, viele Trainer, die aversiv arbeiten, reframen das immer mit, ja, ich bin ja nur körperlich mit meinem Hund. Aber das kann ja alles bedeuten. Das kann bedeuten, ich steche ihm in die Rippen, ich hau ihm mein Knie in die Seiten, ich, ne, das ist ja so total reframed, sagt man in der Pädagogik. Ne, ich arbeite ja nur körperlich, ich schränke meinen Hund körperlich ein. Aber da gibt's ja auch totale Range, wie man das machen kann, ne? Ist man sehr massiv? Das kann sich auch hochschaukeln zum Beispiel.
Das kann helfen, einem Hund eine Grenze zu zeigen über seinen Körper, also über deine Körpersprache. Und das ist bei ganz vielen Hunden auch wichtig, weil es dem Hund ja wie eine Leitplanke Orientierung gibt. Aber die Frage ist natürlich, mit welcher Intensität und wie mache ich das? Und was ja auch noch so ein Thema ist, und das finde ich immer so das Problem, dass wie, wenn du sagst, deinen Hund nicht anschreien, ne? Wenn Leute Hilfe brauchen mit ihrem Hund, dann klammern die sich an jedem Strohhalm. Und, ne, und wenn du dann sagst, ja, du musst den einschränken, dann musst du halt mal dein Knie da vorstellen, dann darf der da nicht rüber, schubst den einfach mal rüber weg. dann sehen die, ah, das funktioniert beim ersten Mal ganz gut, der Hund ist erschrocken, geht natürlich einen Schritt zurück und dann machen die das ständig. Auch in Situationen, wo das gar nicht angebracht ist,
gerade,
wo das
man
gar
so
nicht,
unsicher
wo man es gar nicht braucht. Du machst es einfach, weil du dich wie so ein Strohhalm dran festklammerst. Ja. Und der Effekt ist ja eigentlich nur der, dass du ja Energie in diesen Hund reingibst. Da kommt ja Energie rein. Das ist ja Schubsen mit dem Fuß, Stoßen. Neulich habe ich einen gesehen, der hat seinen Hund einfach mit dem Fuß weggeschoben, aber nicht geschoben, weggekickt eigentlich schon, ja. Und diese Energie, die in den Hund da reingeht, die muss auch aus dem Hund ja wieder raus.
Ja, und das nutzt sich ja auch ab. Das
Hunde gewöhnen sich auch. Also
und es steigert sich ja dann auch.
Natürlich, es wird immer heftiger.
Und ich habe ja nichts dagegen, körperlich zu arbeiten, in dem Sinne von den Hund schützend hinter sich nehmen, dem Hund auch mal
einen
Schritt vor ihn zu machen und zu sagen so, ey, ich mach das. Das ist ja kein Problem. Aber die Frage ist ja immer, wie massiv macht man das? Und wir hatten letztens eine gute Situation, da haben wir darüber gesprochen, dem Hund auch mal Freiraum zu lassen, nicht in diese erlernte Hilflosigkeit zu bringen und nicht immer alles ständig für ihn zu regeln und körperlich ihn irgendwie zu einzuschränken und zu maßregeln. Und dann sind wir so spaziert und ich war so richtig gerade, ach, wir waren jetzt auf den letzten Zügen und wir sind so schön hier an dem redgedeckten Haus vorbeigelaufen und ich war so entspannt, ne? Und ich hatte Khaleesi an der Leine, du hast Snoopy an der Leine. Und ich war so richtig so, ach, gleich sind wir zu Hause, gib ein Stück Torte, wir machen Kerzen an, ne? Und wir haben so über dieses Thema gesprochen, über diese ständige Begrenzung, ständig körperlich kontrollieren, ständig nicht loslassen. Und ich war gar nicht in diesem Mut, ich war eigentlich mit dir fein, ich war so in der Ruhe. Und plötzlich hast du angefangen, hast du mich so geschubst. Hast gesagt, geh mal rüber da jetzt.
Geht mal rüber, lauf nicht vor mir her. Und habt ihr so
und dann habe ich schon kurz gemerkt, dann habe ich kurz gedacht, ja, wollt ihr mir jetzt kurz zeigen, ne?
Weil wir vorher über dieses Thema
auch geredet haben. Ja, ich weiß. Und wollt ihr mir kurz zeigen, was er jetzt meint. Und dann sind wir noch 3 Meter weitergelaufen und hast du nochmal so, hast du mir so mit dem Ellenbogen so in den Arm rein, also rüber da jetzt.
Rüber jetzt.
Und ich habe gedacht, Alter, und ich habe so gedacht, reicht jetzt, es nervt mich, was packst du mich an, ne? Es war gerade so, das hat mich so abgefuckt, ja, unser
Handy. Aber ich habe das gemacht, weil wir vorher über dieses Thema
körperlich gesprochen haben. Ja, doch, das machst du ständig mit mir.
Um dir das zu zeigen, genau. Ich muss das erklären jetzt nicht, dass sie
du denken. Bist mein Mr. Grey und machst es ständig
rüber jetzt.
Nee, aber das, und ich habe in dem Moment gemerkt, wie abgeturnt ich von dir war. Also abgeturnt, nicht Mr. Grey-mäßig, sondern ich war abgeturnt von dir. Ich hatte in dem Moment keinen Bock auf dich. Ich wollte von dir nicht angepackt werden. Ich wollte von dir nichts Rabiates. Ich war gerade so in meiner Ruhestimmung. Ich war gerade so, ach, gleich gibt's Kuchen und Kerzenschein zu Hause. Was will der von mir eigentlich gerade? Hättest du mich jetzt so angestupst und mir das zu zeigen, wenn ich vielleicht gerade so in, weiß nicht, auf einer Partylaune gewesen wäre und gesagt, ach, ich rempel jetzt mal so zurück und
hahaha,
ist ja lustig. So. Aber ich war gerade in einer ganz anderen Stimmung und ich habe mir gedacht, krass, wenn das vielen Hunden so geht.
Und zwar alle 3 Minuten.
Dann finden die ihre Besitzer, glaube ich, ganz schön scheiße. Weil ich hatte in dem Moment überhaupt keinen Bock da drauf. Ich habe gedacht, was mach? Ne, ich weiß, du wolltest mir das nur zeigen, aber es hat trotzdem, und selbst dass ich mental wusste, du wolltest mir das nur zeigen. Ich wusste das ja mental, ne? Du hast mir das ja gesagt, guck mal, Matthias, so und so. Trotzdem hat das bei mir eine Emotion ausgelöst. Und diese Emotion war totale Genervtheit von dir. Und diese Emotion war richtig so, oh, was packt der mich jetzt an? Der soll aufhören.
Das ist wichtig, ganz wichtiges,
wo es mir obwohl ich es mental sogar verstanden habe, warum du es tust.
Was mir so, ich möchte eins vermeiden, also es ich muss dazu sagen, es gibt Hunde und Hunde haben Themen, bestimmte Hunde, bestimmte Rassen, die brauchen im Training am Anfang ganz klare Regeln, Leitplanken, rote und grüne Zonen, in denen sie sich bewegen. Und da ist dieses, sage ich mal, körperliche Arbeiten mit einem Hund wichtig. Aber das machen Trainer sehr erfahren, sehr dosiert und nur in ganz bestimmten Situationen und nie so, dass der Hund Schmerzen hat, dass der Hund in Frust kommt. Weil der Hund das eben nicht reflektieren kann, wie wir Menschen. Das ist immer der Unterschied. Nun, ne, wenn wir das in der Therapie machen würden, würdest du wissen, der macht das jetzt, weil das zur Therapie gehört. Ein Hund weiß das ja nicht. Für einen Hund ist das einfach in der Situation plötzlich unangenehm. Und deshalb machen erfahrene Trainer das, und ich habe das auch schon bei anderen Kollegen gesehen, das hat sehr gut funktioniert, aber wirklich nur mit bestimmten Hunden in ganz bestimmten Situationen am Anfang der Therapie, am Anfang der Arbeit, aber nie so, dass es dem Hund Schmerzen bereitet oder unangenehm ist, sondern dass es einfach nur Grenzen zeigt. Und das versuchen die ihren Kunden auch zu vermitteln.
Grenzen zeigen finde ich auch immer schon so hart. Es ist, glaube ich, einen Rahmen geben. Ne?
Mehr dieses Leitplanken aufstellen. Weißt du, weil wenn du einen Hund hast, der in der Dynamik ist und der in so einem selbstbelohnenden Ding drin ist und da richtig abgeht, der braucht schon von seinem Besitzer und von seinem Menschen auch mal eine rote Linie, wo er sagt, bis hierher. Und da zeige ich dir auch körperlich, indem ich mich vor dich stelle oder dir den Weg abschneide oder sage, bis hierher und da ist Schluss jetzt wirklich. Aber das hat ja nichts mit in die Seite stechen zu tun, nichts mit den Fuß reinrammen zu tun und so. Ne? Das sind ja Unterschiede. Und
da geht es nur zu sagen, das möchte ich gerade.
Genau. Und das ist ganz, das und das sollen auch wirklich eigentlich das wirklich professionelle Trainer machen, die einem das auch genau so erklären und die auch darauf achten, dass ihre Kunden das nicht ständig
dann machen. Ja, weil das Problem ist, wenn Leute dann unsicher sind, fangen sie an, das nur noch zu machen.
Nur noch?
Weil sie denken, hat ja super geklappt.
Das ist ja wie mit dem Schreien. Guck mal, ganz ehrlich, wenn unsere Hunde ins nächste Gebüsch rennen, um sich da menschliche Fäkalien einzuverleiben, kannst du mal sehen, wie mein Mann Matthias anfängt zu schreien. Da ist hier das Nebelhorn vom Supertanker aus
jetzt
China
nicht
gar
so
nichts dagegen auf dem
Deich. Mal ganz lieblich.
Da schreit man schon mal. Aber grundsätzlich würde ich einem Kunden nie empfehlen, seinen Hund anzuschreien. Warum? Weil der nach Hause geht und sagt, ja, der Trainer hat ja gesagt, ich kann meinen Hund anschreien. Und dann schreien die ihren Hund ständig an. Das verselbstständigt sich dann so. Und deshalb sage ich immer grundsätzlich gar nicht anschreien. Lass schreien nicht an. Die werden den dann schon mal anschreien, das ist ja logisch. Mhm. Aber ich dann sagt man lieber, nee, bitte nicht anschreien, höflich bleiben. Ne? Du musst den Hund nicht anschreien, weil die den sowieso irgendwann mal anschreien werden. Aber wenn ich sagen würde, du kannst ihn schon mal richtig anschreien, dann gib dir mal richtig einen mit da, dann werden die das, machst du das nur noch. Krass, das ist ja Psychologie eigentlich dahinter. Und das ist so das Thema, worüber wir gerade so ein bisschen reden. Und ja, es ist Energie. Und Arbeiten mit Hunden ist Energiearbeit. Und ich fand es so schön, dass du das mit diesem körpersprachlich arbeiten, Kommunikation, mit dem Körper kommunizieren, nicht so viel mit den Worten arbeiten, sondern eher über deine Körperhaltung, deine innere Haltung. Ach, das ist einfach geil. Und das macht, das wirkt so, wenn ihr das ausprobiert, ihr werdet so überrascht sein.
Aber immer wohlwollend, ich finde das so wichtig, weil du das jetzt auch mit der roten Linie gesagt hast.
Ja,
immer
das war jetzt ja nur eine extreme Hunde, extreme Fälle. Aber das sind ja,
gut,
das
aber
ist ja
viele Menschen Regel. Denken, sie haben einen extremen Hund.
Ja. Aber ich glaube auch, was ganz wichtig ist, was noch so ein, was man auch braucht, auch gerade wenn man viel mit Körpersprache arbeitet und so, auch Geduld. Auch das Aushalten und Warten, bis der Hund reagiert, weil oft versteht der Hund das erstmal gar nicht. Also der guckt dich an und sagt, was? Ich kenne dich gar nicht so, du redest ja gar nicht mit mir, du zeigst mir nur was, was soll ich machen? Oder nur ein Blick von dir, ne? Und haltet das auch aus, in dem Moment mal, 1, 2, 3 Mal zu warten und dann werdet ihr sehen, reagiert der Hund, weil ein Hund lernt das dann auch. Das ist das Schöne und wenn ein Hund selber draufkommt, also wenn er das selber schafft, den Gedanken selber fortzuführen, den ihr quasi so gesetzt habt, diesen Keim, wenn er dann merkt, so, das will er, okay, ich biete mal was an. Das ist ein geiles Gefühl und dann lernt der Hund ja auch am besten. Schön. So, also jetzt muss ich sagen, ganz ehrlich, das war ein ganz schöner Run, ey. Und dann haben wir das zum zweiten Mal hier durchgezogen, das Ding. Guck mal, voll wie gut. Schön, ne?
Hattest du noch Kack unterm Schuh der Woche?
Nee.
Nein?
Nein, gar nicht. Ich bin heute so ohne Kacke unterm Schuh und ohne Schwanzwedler der Woche. Ich bin einfach so, jetzt kommt erstmal Köln, jetzt kommt erstmal Promi Big Brother, wir fahren alle hin, wir moven da wieder alle zusammen und ich freue mich total darauf mit dir und mit allen. Und das ist jetzt so.
Ich bin richtig gespannt, wie es mit Snoopy wird.
Ja, das wird toll.
Ich bin richtig gespannt, das ist jetzt hier ein kleiner Teaser.
Ja, super.
Weil wir werden in Köln Podcast aufnehmen.
Ja.
Und berichten, wie es so ist. Und ich bin richtig gespannt, wie der sich in der Großstadt benehmen wird. Das werden wir euch live und in Farbe aus Köln berichten. Und da bin ich richtig gespannt, wirklich. Das wird richtig krass. Und jetzt nochmal den Bogen zum Anfang zurück.
Ja, ich möchte gerne diesen Radweg, diese Strecke, die du da gefahren bist. Wo war das genau, dieser Abschnitt mit dem, dass ich da auch mal fahren kann? Wo war das zwischen der Kugelbarke vor dem Ding hin
das,
oder was?
Da, wo die jungen Männer auch lag.
Okay.
Also, denk dran, uns eine Sternebewertung zu geben. Wir würden uns sehr freuen, es würde uns sehr helfen. Und ansonsten gibt uns auch Feedback.
Ne? Dankeschön.
Einen wunderschönen guten Abend noch.
Tschüss. War schön, Schatz. Jetzt gehen wir ins Bett, ne?